Ich rufe jetzt auf die Tagesordnungspunkte 32a bis C. Die zweite und dritte Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Entwurfs des Jahressteuergesetzes 22 sowie die Beratung der Beschlussempfehlungen des Finanzausschusses zu den Anträgen der Fraktion der AfD mit dem Titel Tarifermäßigung bei Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft fortführen und fehlender Vertrauens- und Rechtsschutz bei der Besteuerung von Photovoltaikanlagen und Blockheizkraftwerken. Zu dem Gesetzentwurf liegt ein Entschließungsantrag der Fraktion der CDU-CSU vor. Über das Jahressteuergesetz werden wir später namentlich abstimmen. Für die Aussprache sind 39 Minuten vorgesehen. Und Markus Herbrand hat das Wort für die FDP-Fraktion.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, jedes Jahr ist das Jahressteuergesetz ein Gesamtkunstwerk, das in unser ohnehin sehr komplexes Steuerrecht noch mal in ganz vielen Bereichen eingreift. Es ist in diesem Jahr das erste Jahressteuergesetz der Ampelkoalition. Und siehe da, es führt nicht zu mehr Komplexität, das kennen wir aus der Vergangenheit, sondern in vielen Bereichen zu deutlichen Vereinfachungen, Entlastungen und auch Modernisierungen. Bei der inhaltlichen Vorstellung des Gesetzes will ich mich auf einige wenige Punkte konzentrieren. Zunächst sei auch festgestellt, dass es Vorhaben enthält, das nicht zu den Lieblingsprojekten der Liberalen zählen. Auf die von uns nach EU-Recht umzusetzende EU-Sonderabgabe auf Vorschlag von Frau von der Leyen hätten wir ebenso gerne verzichtet wie auf die verfassungsmäßig aber gebotene Neubewertung von Immobilien im Rahmen der Erbschaftssteuer. Auch wir halten es nicht für fair, wenn der Staat hier von einer höheren Bewertung der Immobilien zusätzlich profitiert. Allerdings ist die Kritik der Union an Bundesfinanzminister Christian Lindner sehr scheinheilig. Ihm also ein Interesse zu unterstellen, eine reine Ländersteuer zu erhöhen, das ist schon merkwürdig. So leidensfähig in meinen Augen ist auch Christian Lindner nicht, dass er sich freiwillig verprügeln lässt für etwas, von dem ausschließlich andere profitieren. Die Union ist aufgefordert, hier über die Länder eine Änderung herbeizuführen. Unsere Unterstützung haben sie dabei. Nun aber zu den mehr erfreulichen Dingen dieses Gesetzes. Kernpunkt des Jahressteuergesetzes sind die Neuregelungen auch zur Photovoltaik. Wenn wir die Energiewende ernst nehmen, dann müssen wir das riesige Potenzial der dezentralen Stromversorgung aus Photovoltaik nutzen. Und das gehen wir an zwei Fronten an. Wir machen in deutlich höheren Grenzen als bisher Erlöse und Entnahmen aus diesen Anlagen bei der Ertragssteuer steuerfrei, und zwar rückwirkend zum 01.01.2022. Darüber hinaus entbürokratisieren wir diesen Prozess sehr deutlich im Hinblick auf die Umsatzsteuer. Ganz lange bestehende Hürden werden endlich abgebaut. Zukünftig wird es so sein, dass bestenfalls der Bürger, der eine solche Anlage installiert, mit dem Finanzamt deshalb nichts mehr zu tun haben wird. Das ist Entbürokratisierung. Zweiter Punkt. Wir hatten uns auch gemeinsam vorgenommen, die Regelungen zum Homeoffice und zum Arbeitszimmer zu vereinfachen. Das ist uns gelungen, indem wir die Anzahl möglicher Fallkonstellationen in diesem Bereich signifikant auf eigentlich nur noch zwei Varianten reduziert haben. Zukünftig werden die Jahrespauschalen dann 1.260 Euro betragen. Das entspricht einer Tagespauschale von 6 Euro, ist also auch noch mal erhöht worden und zusätzlich entfristet. Durch die Neuregelung erhoffen wir uns sehr viel mehr Rechtssicherheit auch und weniger Streit zwischen Steuerbürgerinnen und Bürger und der Verwaltung. Der dritte Punkt, auf den ich zu sprechen kommen möchte: Der Koalitionsvertrag sieht vor, die Klimawende voranzutreiben und neuen Wohnraum zu schaffen. Und in beiden Bereichen werden wir aktiv. Wir erhöhen die lineare Abschreibung für Investitionen in Mietgebäude auf 3%, eine Forderung, die wir Liberale schon lange erheben. Darüber hinaus nehmen wir die Sonder-AFA für Investitionen in Mietwohnungsneubau neu in den Blick, die Ende 2021 eigentlich ausgelaufen ist. Wir bieten Bauherren eine neue Sonder-AFA ab 2023 an, die aber als zusätzliches Kriterium auch an die Einhaltung des Klimaschutzstandards EH40 geknüpft ist. So verbinden wir beides miteinander, Klimaschutz und Bauen. Und wir entlasten weiter. Endlich wird der Sparerfreibetrag auf 1.000 Euro erhöht, eine längst überfällige Maßnahme. Und wir gehen einen ersten Schritt auch im Hinblick auf die Vermeidung der Doppelbesteuerung bei Rentnern, indem die vollständige Absetzbarkeit der Beiträge zur Rentenversicherung vorgezogen wird. Weitere Schritte werden diesbezüglich folgen. Außerdem erhöhen wir nochmals den Werbungskostenpauschbetrag sowie den Entlastungsbetrag für Alleinerziehende um 252 Euro auf jetzt 4.260 Euro. Alle vier Vorhaben stellen weitere Entlastungen dar. Modernisieren, vereinfachen, entlasten – diesen Dreiklang der Koalition führen wir auch mit diesem Gesetz fort. Herzlichen Dank.
Antje Tillmann hat das Wort für die CDU-CSU-Fraktion.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren! Ja, Kollege Herbrand, dieses Gesetz hat durchaus Regelungen, denen wir zustimmen können. Ich erwähne die Verbesserung beim Wohnungsbau. Wir brauchen bezahlbaren, effizienten, energieeffizienten und auch mehr Wohnraum. Und deshalb ist die Sonder-AFA richtig, die Sie auf den Weg bringen, um Wohnungsneubau anzureizen. Wir finden auch richtig, dass die Gebäude-AFA auf 3% erhöht wird und dass Sie im Laufe des Verfahrens darauf verzichtet haben, die kürzere Nutzungsdauer zu streichen, die nachweisbar gewesen wäre. Sie hätten besser in dem Gesetz aber auch das System des anschaffungsnahen Herstellungsaufwands geschliffen, denn auch das sind Hemmnisse für die Sanierung. Auch richtig finden wir, dass die Riester-Rente benutzt werden kann, um Gebäude energetisch zu sanieren. Bei der Photovoltaik stehen wir bei Ihnen, lange Forderung von uns, dass Photovoltaikanlagen auf den Gebäuden nicht zu zusätzlicher Bürokratie führen darf. Es ist richtig, den Mehrwertsteuersatz auf null zu reduzieren und trotzdem den Vorsteuerabzug zuzulassen. Unserem Antrag, das Ganze von Juli auf Januar 2023 vorzuziehen, sind Sie ebenfalls gefolgt. Herzlichen Dank dafür. Auch ein paar Freibeträge, die erhöht werden, also zum Beispiel der Sparerfreibetrag auf 1.000 Euro, der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende ist gut. Ob die 30 Euro beim Arbeitnehmerpauschbetrag den Braten fett machen, weiß ich jetzt nicht, aber auch dem würden wir zustimmen. Auch das Vorziehen der Rentenversicherungsbeiträge ist richtig verfassungsrechtlich geboten, aber leider nur die Hälfte des Versprechens. Die spätere Versteuerung der Renten haben Sie nicht durchgesetzt in diesem Gesetz. Ich bin sehr gespannt, ob das noch kommen wird. Leider haben all diese Vergünstigungen aber einen Wermutstropfen. Sie machen diese zusätzlichen Entlastungen nämlich alle zulasten der Schuldenbremse. Auf meine Frage im Finanzausschuss, wie Sie die kurzfristig eingeführten Steuerentlastungen denn finanzieren wollten, da der Haushalt ja schon längst verabschiedet ist, haben Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen der SPD, amüsiert zwischengerufen durch zusätzliche globale Mehreinnahmen. Ich finde das gar nicht witzig, denn das zeigt ganz klar, wie Sie mit dem Haushalt umgehen und dass die Schuldenbremse Ihnen nichts mehr wert ist. Ehrlich gesagt habe ich nicht damit gerechnet, dass es ausgerechnet ein Finanzminister der FDP sein wird, der die Schuldenbremse schleift. Das ist sehr, sehr traurig. Aber es gibt auch eine ganze Reihe von Gründen, die dazu führen, dass dieses Gesetz heute von uns abgelehnt wird. Ich nenne die Dezemberhilfe. Gut, dass Bürgerinnen und Bürger hoffentlich bald von den hohen Energiepreisen entlastet werden. Wir haben zugestimmt, dass sie den Dezember-Energieabschlag erstattet bekommen. Und es ist irgendwie auch nachvollziehbar, dass sie Gerechtigkeit herstellen wollen und deshalb eine Steuerpflicht wollen. Niemand von Ihnen, einschließlich des BMF, konnte mir aber im Ausschuss erklären, wie diese Steuerpflicht umgesetzt werden soll. Die Pflichten werden auch erst in einem Gesetz nächstes Jahr verabschiedet. Und da steht drin, Stadtwerke und alle Vermieterinnen und Vermieter sollen Namen und Adressen des Kunden an eine noch zu bestimmende Stelle schicken. Das BZSD soll dann die Steuer-ID zusteuern und irgendjemand soll dann bei 20 Millionen Gasverträgen prüfen, ob derjenige vielleicht auch noch Solidaritätszuschlagsempfänger ist. Eine Bürokratie, wo jetzt schon die Stadtwerke sagen, es ist nicht leistbar. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie das gehen soll. Der Ehrliche, der selber versteuert und selber angibt, wird der Dumme sein. In den Anhörungen ist gesagt worden, die Stadtwerke werden schon den Richtigen treffen. Selbst die Steuergewerkschaft sagt, bei der Dezemberhilfe wird es zu Ungerechtigkeiten kommen. Da ist aus meiner Sicht Nichtbesteuerung schon deutlich gerechter als das, was Sie hier vorhaben. Noch krasser zeigt beim Energiesoli, beim Solidarbeitrag, wie Sie mit Rechtsstaatlichkeit umgehen. Über Monate haben wir alle vermieden, diesen Solidarbeitrag als Abschöpfungssteuer zu bezeichnen, weil wir dann in der EU ein Einstimmigkeitsprinzip gehabt hätten. Steuermaßnahmen müssen auf EU-Ebene einstimmig beschlossen werden. Wir wussten, dass wir diese Mehrheiten nicht kriegen. Jetzt ist in dem Gesetzentwurf auf eine Ermächtigungsvorschrift Artikel 122 verwiesen, die auf diese Einstimmigkeit verzichtet. Aber was machen Sie? Sie schreiben ins Steuergesetz rein, dieser Solidarbeitrag ist eine Steuer. Alle Sachverständigen, auch ihr, haben in der Anhörung das problematisiert. Wir gehen in eine große Rechtsunsicherheit. Wir wissen, dass dieses Gesetz beklagt werden wird. Wir werden 1 bis 3 Milliarden Euro tatsächlich vermutlich wieder zurückzahlen müssen. Aber vielleicht ist das auch der neue Trick zur Umgehung der Schuldenbremse, dass wir mit Einnahmen kalkulieren, sie auch ausgeben, obwohl wir genau wissen, dass wir sie zurückzahlen müssen. Dieses Risiko werden wir nicht verantworten, das müssen Sie tun. Auch aus diesem Grund werden wir dieses Gesetz ablehnen.
Für die SPD-Fraktion hat Pasar Nawi das Wort.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, satte 18 Verhandlungsrunden und unzählige Gespräche liegen im Rahmen dieses Gesetzgebungsverfahrens hinter uns. Die intensive Arbeit von uns als Ampelfraktionen an diesem Jahressteuergesetz hat sich gelohnt. Wir haben dieses gute Gesetz noch einmal deutlich verbessern können. Wer sind nun die Gewinnerinnen und Gewinner unserer Verhandlungen? Gewonnen haben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die entlastet werden. Gewonnen hat der Wohnungsbau, den wir sozial und klimagerecht fördern. Gewonnen hat die Energiewende durch weniger Bürokratie bei Photovoltaikanlagen. Und gewonnen hat die Solidarität bei der Krisenbewältigung durch die Abschöpfung von Zufallsgewinnen. Dafür machen wir gerne Politik, meine Damen und Herren. Wir haben insgesamt eine Menge für die Beschäftigten erreicht. Vorziehen des 100-prozentigen Steuerabzugs für Altersvorsorgeaufwendungen auf 2023, Anhebung Ausbildungsfreibetrag, Anhebung Sparerpauschbetrag, genauso wie im Koalitionsvertrag festgelegt. Wir heben neu den Arbeitnehmerpauschbetrag zusätzlich an und auch die Homeoffice-Pauschale auf maximal 1.260 Euro und damit 260 Euro höher als im Regierungsentwurf. Und auch das ist neu im gegenüber dem Regierungsentwurf. Das hat mein Kollege Herbrand ausgeführt. Wir vereinheitlichten für unzählige Beschäftigte die Homeoffice-Pauschale und das sogenannte häusliche Arbeitszimmer, ein Paragraph, der mir im Studium auch immer wieder begegnet ist, zu einer einheitlichen Tagespauschale. Somit muss in ganz vielen Fällen kein abgeschlossenes Arbeitszimmer mehr vorgehalten werden. Das vereinfacht den Zugang für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und vereinfacht das Steuerrecht. Wir reden nicht nur über sinnvolle Vereinfachung des Steuerrechts, wir setzen sie als Ampel auch endlich in die Tat um, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das haben wir mit Ihnen nicht hinbekommen von der Union. Wir setzen mit diesem Gesetz den EU-Energiekrisenbeitrag um. Darüber haben wir als SPD schon vor Monaten gesprochen. Endlich können wir hier einen Knopf dran machen. Wir orientieren uns eng an den EU-Vorgaben. Und ich finde es aber ausdrücklich gut, dass wir den Besteuerungszeitraum auf 2022 und 2023 festgelegt haben und auch Vorkehrungen treffen, damit Unternehmen zum Beispiel nicht über das Instrument von Umwandlung unter den Radar des Gesetzes kommen. Endlich werden Zufallsgewinne von Kohle-, Öl- und Energieunternehmen für eine solidarische Krisenbewältigung herangezogen. Das ist ein ganz wichtiger Beitrag für mehr Steuergerechtigkeit, meine Damen und Herren. Und schließlich haben wir genauer hingeschaut bei der Besteuerung der Nutzung und Überlastung von Rechten an einem inländischen Register. Das sind zum Beispiel Lizenzgeschäfte, die in einer digitalen Wirtschaftswelt immer wichtiger werden. Wir wollen, dass der Besteuerungsanspruch für die sogenannten Innerkonzernfälle nicht wie im Regierungsentwurf vorgesehen in vielen Fällen entfällt, sondern neben der schmal geschnittenen EU-Steueroasenliste eine eigene nationale Liste für Nicht-DBA-Staaten in einem weiteren Gesetzgebungsverfahren erarbeitet wird. Wir haben nichts gegen einfache Handhabung in der Praxis, aber wir wollen potenziellen Steuergestaltungen einen Riegel vorschieben. Soweit reicht jedenfalls unsere sozialdemokratische Vorstellungskraft, meine Damen und Herren. Alles in allem verabschieden wir heute ein gutes Gesetzespaket, für das die Ampelfraktion einen wesentlichen Beitrag geleistet haben. Ein herzlicher Dank. gilt meinen Mitberichterstattern Michael Schrodi, Tim Klüssentorf und Bernhard Dahlgrub, den Kolleginnen und Kollegen von der Ampelfraktion, unseren tollen Fraktionsbüros und Referentinnen und Referenten, dem Sekretariat des Finanzausschusses und natürlich dem Bundesministerium der Finanzen für die gute Zusammenarbeit. Vielen Dank.
Jörn König ist der nächste Redner für die AfD-Fraktion.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kollegen, liebe Steuerzahler! Die Erarbeitung des Jahressteuergesetzes war ein Tiefpunkt des deutschen Parlamentarismus. Sie, werte Ampel, haben den Skandal der GroKo aus dem Jahr 2019 noch einmal getoppt. Damals waren es 32 Änderungsanträge, die um 21 Uhr kamen, die über Nacht durchgearbeitet werden mussten. Diesmal waren es 39 Änderungsanträge, von denen der letzte erst 2 Minuten vor der Ausschusssitzung bei uns ankam. Und in der Sitzung sollte man dann sach- und fachkundig darüber diskutieren und entscheiden. Ein absolutes Ding der Unmöglichkeit, und so geht man mit Abgeordneten nicht um. Im vorliegenden Jahressteuergesetz gibt es viele gute Dinge, ein Skandal und ein paar schlechte Bestimmungen. Gut sind die neuen Bestimmungen zum Grundrentenzuschlag, zum häuslichen Arbeitszimmer, zur Homeoffice-Pauschale, zur Gebäude-AFA, zu Altersvorsorgeaufwendungen, zum Riester-Verfahren, zu den Verlusten bei Kapitaleinkünften sowie die Anhebung vieler Freibeträge wie der Ausbildungsfreibetrag und der Sparerpauschbetrag. Herr Marvi hat es ja gerade gesagt. Auch die Ertrags- und Umsatzsteuerbefreiung für die Photovoltaik ist gut, aber damit ist leider, weil wir eben nicht darüber diskutieren konnten, Herr Schmidt. Ich finde es trotzdem gut, aber damit ist leider noch nicht das Problem bei den bestehenden Anlagen gelöst. Wir glauben nicht an den menschengemachten Klimawandel. Wir fordern in unserem beigestellten Antrag einen Vertrauensschutz bei der Besteuerung dieser Anlagen. Denn es ist nämlich paradox, bei der Errichtung der Altanlagen war eine Steuerpflicht auferlegt, aber die steuerlichen Verluste ab 2018 werden nicht anerkannt. Ich komme aus Niedersachsen, und für unsere Landwirte ist es ein bitteres Zeichen, dass auf die Bundesregierung kein Verlass ist. Die Fortsetzung der Tarifglättung nach § 32c Einkommensteuergesetz hätte als einkommenssteuerförderliches Zeichen der langfristigen Solidarität zwingend in dieses Gesetz gehört. Das bedeutet, so wie es jetzt ist, bedeutet es nämlich Nettoeinkommensverluste für die Landwirtschaft. Die Ampel nimmt den Landwirten dieses erst kürzlich eingeführte Instrument wieder aus der Hand, frecherweise ohne eine Ersatzlösung anzubieten. Schlecht sind zum Beispiel die faktische Erhöhung der Erbschaftssteuer bei Immobilien, und auch den direkten Zahlungsweg sehen wir skeptisch, obwohl jetzt eine freiwillige Lösung angewendet wird. Kommen wir zum Skandal. Die Ampel führt im Omnibusverfahren eine neue Steuer ein und nennt es einen EU-Energiekrisenbeitrag. Im Grunde ist das die umstrittene Übergewinnsteuer in einer Tarnkappe. Und hierzu zitiere ich den ehemaligen Vorsitzenden des ersten Senates des Bundesfinanzhofes, Professor Dr. Gosch, in seiner Stellungnahme zur öffentlichen Anhörung. Artikel 122 Absatz 1 AEUV bietet weder aus materiellen noch aus formalen Gründen eine ausreichende Ermächtigungsgrundlage für einen befristeten Solidaritäts- oder Energiekrisenbeitrag nach Artikel 14 bis 19 der EU-Verordnung. Die geplante Maßnahme unterläuft die Verfahrensanforderungen und kollidiert mit den vorrangigen Normen des AEUV. Es gibt offene, viel diskutierte und auf der Hand liegende Verfassungsfragen. Artikel 3 Absatz 1 und Artikel 14 Grundgesetz. Zitat Ende. Kann man so machen. Auch die beiden anderen Sachverständigen haben genau diese Fragen problematisiert. Auch der Wissenschaftliche Beirat beim Bundesministerium der Finanzen riet noch in seinem Gutachten vom Juli 2022 dringend davon ab, eine kurzfristig politisch opportun erscheinende, aber langfristig schädliche Übergewinnsteuer einzuführen. Das Ganze war uns so wichtig, dass wir über diesen Punkt eine getrennte Abstimmung verlangen. Wir lehnen die Übergewinnsteuer in der Tarnkappe des EU-Energiekrisensolidarbeitrages ab. Dem Entschließungsantrag der Union stimmen wir zu. Dem Gesetz würden wir zustimmen, wenn eben halt diese Bestimmung mit der EU-Energiekrise rauskommt. Ansonsten werden wir uns enthalten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Die nächste Rednerin ist Katharina Beck für Bündnis 90 Die Grünen.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Bürgerinnen und Bürger! Ich habe gerade einen ganz tollen neuen Begriff für Sammelsurium, Potpourri, Gesetze, die viele Dinge regeln, gelernt, nämlich Gesamtkunstwerk. Vielen Dank, lieber Markus Herbrand, dazu. Denn dieses Jahressteuergesetz vereint unfassbar viele Regeln unterschiedlicher Natur. Aber man kann dieses Gesamtkunstwerk auf zwei Dinge zusammenfassen. Echte Innovationskraft und zusätzliche Entlastung, die diesem Land wirklich gut tun. Wir machen echte Innovationskraft beispielsweise, und wir haben 39 Dinge noch mal nachgeschärft hier im Parlament mit all den Menschen, die hier dran beteiligt waren. Tolle Entwürfe aus dem BMF, aber eben auch hier im Parlament. PV, sogar rückwirkend für dieses Jahr, wenn man eine Solaranlage sich installiert auf sein Dach, kann man das rückwirkend dieses Jahr schon nur mit 0% besteuern, hat viel weniger Bürokratie, und das ist langfristig einfach toll für den Standort Deutschland, für bessere erneuerbare Energien und dezentrale Energieversorgung. Bei den Entlastungen haben wir nicht nur die RentenbeitragszahlerInnen und SparerInnen, was sowieso auch vereinbart war, vorangetrieben, sondern wir heben zwar klein, aber immerhin auch den Arbeitnehmerpauschbetrag noch mal an. Und was ganz besonders wichtig ist, ich glaube auch gerade nach der Corona-Krise, die Familien und Menschen mit Kindern so stark betroffen haben, den alleinerziehenden Entlastungsbetrag heben wir auch noch mal an, um 252 Euro. Mir persönlich als für Immobilienbesteuerung Zuständige auch ist mir besonders wichtig, dass wir endlich öko und sozial verbinden in diesem Gesetz. Wir heben zwar auch die Neubauprämie an bzw. Neubau-AFA an, aber eben noch zusätzlich on top mit 5% eine Sonder-AFA, die wir hier im Parlament erarbeitet haben, die nicht nur eine soziale Anreiz hat, sondern auch einen ökologischen. Und so hat man dann im Endeffekt auch im unteren Preissegment endlich Wohnungen, die so gut gedämmt sind, dass es nicht so teuer ist, dort zu heizen. Das geht super zusammen, und ich freue mich, dass wir diese Innovationskraft endlich mal nutzen und aufzeigen, dass das geht. Vielen Dank an alle Kolleginnen. Und beim Energiekrisenbeitrag. Es ist historisch. Vor einem halben Jahr hätte niemand gedacht, dass wir als Ampel hier die Mineralölkonzerne beteiligen an der Bewältigung dieser Krise. Das ist schon historisch, und ich danke allen, die da auch über ihren Schatten gesprungen sind. Wir werden hier die Bemessungsgrundlage und den Steuersatz so übernehmen, wie es von der EU vorgeschlagen ist. Wir haben im Parlament die Paragraphen aber auch genau gelesen und noch einen Umgehungstatbestand ausgeräumt bei den Umwandlungen. Hier waren wir sehr gut unterwegs gemeinsam. Und was ich schon sagen möchte, ist, wir senden ein tolles Marktsignal, dass wir nicht nur ein Jahr, sondern zwei Jahre nehmen. Denn bis das Kartellrecht endlich nachgeschärft ist, ist es sehr gut, dass dieses Instrument wie so eine Art Brücke wirkt, damit eben der Marktmacht der Konzerne, die die Preise so gut setzen können, hier ein Riegel vorgeschoben wird. Vielen Dank dafür. Und zum Schluss möchte ich mich explizit bei allen Beteiligten, aber eben vor allem auch bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Büros, in den Fraktionen, im BMF bedanken. Denn da waren sehr viele Nachtschichten mit involviert. Und das ist wirklich nicht normal, aber toll bei so vielen tollen Dingen, die wir hier fürs Land voranbringen. Und zum Schluss möchte ich gerne, dass wir im Bundesrat sehr schnell damit fertig werden, dass diese Entlastungen und Innovationsanreize für das Deutschland, in dem wir gerne leben wollen, schnell vorankommen. Vielen Dank.
Christian Görke spricht für Die Linke.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Jahressteuergesetz ist ja immer ein ganzer Wust von verschiedensten Maßnahmen, aus unserer Sicht mit viel Licht, aber auch ordentlichen Schatten. Sie planen ein echtes Novum im Umsatzsteuerrecht, 0% Umsatzsteuer auf die Lieferung von Photovoltaikanlagen. Gut so, das unterstützen wir als Linke ausdrücklich. Doch stellt sich die Frage, warum nur dort die Umsatzsteuer befreien? Landwirtschaftsminister Özdemir hat ja jüngst bei Maybrit Illner wiederholt, Obst und Gemüse von der Umsatzsteuer befreien zu wollen. Das sagte er sozial, wirtschaftlich und klimapolitisch sinnvoll. Richtig, sagen wir. Doch sind wir im Gegensatz zur Ökopartei und Frau Beck, da wollen wir natürlich öko und sozial verbinden, dafür, dass wir alle Grundnahrungsmittel von der Steuer befreien. Nicht nur Obst und Gemüse, sondern auch Butter, Brot, Milch und Eier. Und meine Damen und Herren, Grundnahrungsmittel, die auch in der Krise jeder braucht, jeder braucht, müssen auch bezahlbar sein und müssen nicht noch mit einer Steuer verteuert werden, wo dann auch noch dieser Finanzminister daran verdient. Das dazu. Meine Damen und Herren, manchmal denke ich, in diesem Land gilt das Motto, nur wer hat, dem wird gegeben. Weit gefehlt. Es wurde noch besser. Wer in der Krise aber Milliarden verdient, dem wird auch nicht mehr genommen. Thema Übergewinnsteuer, meine Damen und Herren. Und damit komme ich zu Ihnen, meine Damen und Herren von der Ampel. Man musste Sie ja regelrecht zwingen, zumindest die EU, dass Sie die überschäumenden Gewinne der Energiekonzerne mit der Suppenkelle abschöpfen. Und jetzt kommt raus, Sie nehmen nicht mal einen Dessertlöffel statt der Suppenkelle, denn Sie sind offensichtlich eingeknickt vor den Energielobbyisten. Seit Januar klingeln die Kassen der Energiekonzerne und sie lassen sage und schreibe Milliardenkrisengewinne der Stromproduzenten in 2022 nahezu unbesteuert durchlaufen. 11 Monate Kriegsgewinne, Freihaus, während die Menschen unter anderem in meinem Bundesland Brandenburg Angst haben vor der nächsten Abrechnung. Wie ungerecht ist das denn, meine Damen und Herren? Und nicht anders ist es beim Öl und Gas. Sie folgen auch hier nur dem Minimalkompromiss der EU und öffnen zudem auch noch mit dem Gesetz den Konzern Tür und Tor, um ihre Gewinne dann auch noch klein zu rechnen. Die Deutschen haben in diesem Jahr 2022 ungefähr 60 bis 80 Milliarden Euro mehr für Gas, für Öl und Benzin bezahlt. Und diese 60 bis 80 Milliarden sind überwiegend als Gewinne bei den Mineralölkonzernen angekommen. Und sie wollen allen Ernstes bei Öl und Gas nur maximal 1 bis 3 Milliarden davon abschöpfen. Und meine Damen und Herren, das ist nicht nur skandalös. Und angesichts der Äußerungen von Bündnis 90 Grünen und auch der SPD ist das eigentlich beschämend. Vielen Dank.
Der Kollege Bernhard Daltrup spricht jetzt für die SPD-Fraktion.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn über 70 Änderungsanträge von der Ampel, Bundesrat, wenn Sie sozusagen in über 18 Gesprächen der Koalitionäre mit dem Ministerium diskutiert werden, dann zeigt das die Komplexität des Jahressteuergesetzes, aber auch, das nehme ich schon für uns in Anspruch, die Ernsthaftigkeit, mit der wir den Anliegen Rechnung tragen wollen. Deswegen herzlichen Dank an alle Beteiligten. Differenziert, wie das eben schon mal vorgetragen ist, dem schließe ich mich ausdrücklich an. Ich kann nicht über alle Punkte jetzt reden wegen meiner begrenzten Zeit. Deswegen treffe ich einfach nur eine Feststellung, was die Frage zum Beispiel des EU-Krisenbeitrages und anderer Dinge angeht. Die Union und die Ampel haben in diesen Fragen eine unterschiedliche Vorstellung von Gerechtigkeit. Und wir haben einen Maßstab von Gerechtigkeit, der die Leistungsfähigkeit der Betroffenen sozusagen einbezieht. Die wollen Sie auf diese Art und Weise nicht. Und das ist ein Unterschied. Ich stelle den hier fest. Und ich werde darüber auch öffentlich gerne reden. Ich bin aber, das will ich noch mal sagen, ja, man muss es ja auch mal öffentlich sagen. Ich will aber mal sagen, ich bin mit den Ergebnissen dieser Beratungen zum Jahressteuergesetz wirklich zufrieden und will das am Beispiel der Wohnungspolitik vielleicht mal sagen. Die Wohnungspolitik gehört ja zu den Schwerpunkten dieser Regierung. Und ja, der Motor ist ein bisschen ins Stocken geraten. Und stellt sich die Frage, kann eigentlich über das Steuerrecht, kann eigentlich über das Jahressteuergesetz ein neuer Impuls im Zeitalter von Klimawandel sozusagen ausgelöst werden? Denn die Regierung macht ja in diesen Bereichen bereits eine Menge. Es gibt Milliardenprogramme für Sanierung von Wohngebäuden. Es gibt große Beträge, wenn es um die Frage geht des bezahlbaren Wohnungsbaus, auch für die Eigentumsförderung. Und trotzdem, wie hilft das Jahressteuergesetz in dieser Situation?
Herr Kollege, möchten Sie eine Zwischenfrage aus der AfD
stellen? Nein. Erstens, wir erhöhen, wie das schon mehrere gesagt haben, im Koalitionsvertrag vereinbart die lineare Abschreibung von Wohngebäuden auf aktuell 2 auf 3% zum 01.01.2023. Seit Jahren gefordert, wir setzen das jetzt in dieser Ampel um. Zweitens, gleichzeitig bleibt die Möglichkeit erhalten, eine Schrottimmobilie durch den Nachweis einer tatsächlich kürzeren Nutzungsdauer schneller abzuschreiben. Wir folgen einem begründeten Wunsch der Wohnungswirtschaft, auch des Bundesrates. Richtig so. Drittens, Um einen klimapolitischen zusätzlichen Impuls zu geben, legen wir eine Sonder-AFA mit deutlichem Akzent zur Stärkung des bezahlbaren und klimagerechten Mietwohnungsneubau auf. Innerhalb von vier Jahren können 5% der Herstellungskosten für neu geschaffenen Mietwohnungsbau steuerlich abgesetzt werden, wenn die Anforderungen EH40 QNG, nicht vergessen dabei, erfüllt sind. Um nicht den Bau von Luxuswohnungen steuerlich zu begünstigen, setzen wir eine Obergrenze 4.800 und einen AFA-Satz 2.500 Euro ein. Das ist, glaube ich, sehr vernünftig, und ich bin sehr dankbar allen Beteiligten, dass wir das gemeinsam hinbekommen haben. Und wir verknüpfen, ich kann da anknüpfen, diese Energieziele auch mit sozialen und demografischen Komponenten. Wir alle kennen den Wohnriester. Mit den Mitteln kann man eine Wohnung, ein Haus altersgerecht umbauen, damit Menschen länger gut in ihrer Wohnung leben können. Nicht möglich war es bisher, den Riester auch für energetische Sanierung am selbstgenutzten Wohngebäude einzusetzen. Künftig geht das. Ich finde, das ist vernünftig, zumal dahinter ein Milliardenvolumen, das der Wohnungswirtschaft zugutekommen kann, dahinter steht. Mein Kollege Tim Klüssendorf wird gleich noch das Thema vertiefen, was hier schon mehrfach angesprochen worden ist, das Thema Photovoltaik, wie wir es fördern wollen, auf dem Weg vom Energieverbrauchenden zum energieschaffenden Haus. Das ist ein grundlegendes, unterschiedliches Verständnis, das wir auch haben. Und ich bin sehr froh darüber, dass wir diese rückwirkende Steuerbefreiung für Kleinanlagen und so weiter hinbekommen haben. Tolle Sache. Einen Satz will ich an die Bauwirtschaft richten, wenn das noch gestattet ist. Ganz kurz, wer 300.000 Wohnungen baut, der kommt zu einem guten Erfolg. Wenn das in Stocken gerät, müssen wir uns aber auch die Frage stellen, was eigentlich an Produktivitätsfortschritten in der Bauwirtschaft möglich ist und ob diese Potenziale schon eigentlich ausgeschöpft sind. Das sind sie meines Erachtens nicht. Und das ist eine Frage, die die Bauwirtschaft auch selber lösen muss. Leider ist meine Zeit zu Ende.
Ja, deswegen das ist richtig.
Deswegen höre ich jetzt auch auf zu reden und glaube, dass wir was Gutes hinbekommen haben. Herzlichen Dank.
Der Herr Gottschalk hat sich zu einer Kurzintervention gemeldet. Bitte schön.
Demokratie tut weh, insbesondere wenn Sie sich immer so demokratisch verhalten und keine Zwischenfragen meiner Fraktion zulassen. Aber Herr Kollege Daldrup, habe ich Sie also jetzt richtig verstanden, dass aufgrund der Äußerungen der Kollegin Tillmann, die sehr gut ausgeführt hat, dass Rückforderungsrisiken bestehen, bezüglich ihrer Ermächtigungsgrundlage. Herr König hat es, mein Kollege Jörn König, eben ausgeführt, dass es also der linken Doktrin und Ideologie hier im Hause entspricht. Wenn man es also nur mit dem Begriff und Etikett Gerechtigkeit, und zwar nach Ihrer Definition, bezeichnen kann, dass man dann Rechts- und Verfassungsbruch begehen kann, ähnlich wie wir es ja auf den Straßen hier in Deutschland gerade erleben. Das heißt also, Sie haben schon verstanden, implizit, dass Sie über den § 122 AEUV die falsche Ermächtigungsgrundlage genommen haben. Sie heißt ja Energienotverordnung. Und daraus eine Übergewinnsteuer, Frau Tillmann hat es ausgeführt, ableiten. Und Sie sind sich also dessen klar, das haben Sie eben ausgeführt, und gehen offen in einen Verfassungsbruch. Dann würde ich vielleicht Herrn Haldenwang mal den Tipp geben, vielleicht mal genauer bei der SPD hinzuschauen, als laufend bei uns oder vielleicht auch bei den Straßenklebern und nicht immer bei den Menschen, die gegen ihre Corona-Politik demonstrieren. Wenn Sie mir das erläutern, wäre ich sehr dankbar.
Möchten Sie antworten, Herr? Bitte schön.
Ich kann ganz kurz antworten, Herr Gottschalk. Sie sind mit der Frage angefangen, ob Sie richtig. Ja, bin ich?
Ja, die Mikros sind gerade.
Sie sind mit der Bemerkung angefangen, ob Sie mich richtig verstanden haben, und haben dann hinterher sozusagen die Kurve gekriegt, ob ich Sie richtig verstanden habe. Ich weiß jetzt nicht, was Sie verstanden haben und was Sie nicht verstanden haben. Das können wir bei Gelegenheit noch mal klarstellen. Ich weiß sehr wohl, dass die Fähigkeit, etwas zu verstehen, bei Ihnen nicht von der Beratungszeit abhängt. Dankeschön.
Das Wort hat Sebastian Brehm für die CDU-CSU-Fraktion.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Jahressteuergesetze sind ja immer komplexe Angelegenheiten, und beim diesjährigen Jahressteuergesetz Alleine hatte der Referentenentwurf 142 Seiten, 70 Anträge, Kollege Daltrup hat es erwähnt, 16 verschiedene Gesetze und Verordnungen werden umfasst. Und letztlich handelt es sich eben doch um ein Sammelsurium, wie in jedem Steuergesetz, in jedem Jahressteuergesetz. Und eines muss man der Ampel lassen. Ihr ist es in diesem Jahr gelungen, einen gewissen roten oder rot-gelb-grünen Faden in all diese Änderungen zu bringen. Klatschen Sie nicht zu früh. Der rote Faden ist, fast alle Änderungen sind in irgendeiner Weise unstimmig, liebe Kolleginnen und Kollegen. Erstens, Praxisuntauglichkeit der Vorschriften. Zweitens, mutmaßliche Verfassungswidrigkeit von Vorschriften. Und drittens, offener Wahlbetrug. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will das nicht nur behaupten, sondern ich will jede Unstimmigkeitsart auch mit einem konkreten Beispiel versehen. Angefangen mit der fehlenden Praxisuntauglichkeit. Die von der Ampel vorgenommene Besteuerung der Energiepreispauschale für Rentnerinnen und Rentner sowie die Besteuerung des Gasabschlags sind handwerklich so schlecht, dass die Bundesländer sogar drohen mussten, in den Vermittlungsausschuss zu gehen oder drohen werden, weil sie fürchten, dass es eine überbordende Bürokratie ist, sogar dass das Veranlagungsverfahren in den Finanzämtern stocken wird. Also was Sie hier machen, Herr Mavia, Sie haben gesagt, Sie haben irgendwie vereinfacht, was Sie hier machen, ist pures Verwaltungsbürokratie-Chaos. Das ist das, was man hierunter subsumieren muss, liebe Kolleginnen und Kollegen. Zweitens mit der Verfassungswidrigkeit. Der fachlich nicht zuständige Wirtschaftsminister hat mit seinen Beratern auf der falschen Rechtsgrundlage eine diskriminierende Übergewinnsteuer geschaffen, die in einigen Fällen sogar zu erheblichen Besteuerungen führen wird. Wenn man schon Umverteilung vornehmen will, dann muss man es wenigstens auch richtig machen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und dann muss man es auch fachlich richtig machen. In der öffentlichen Anhörung am Montag haben die Sachverständigen keinen Zweifel daran gelassen, dass das, was die Ampel hier plant, unionrechtswidrig und verfassungswidrig ist. Wir werden sehen, wie das ausgeht. Und drittens, liebe Kollegen, der offene Wahlbetrug. Die FDP, und ich kann das nur noch mal aus der Debatte gestern wiederholen, die FDP hat gesagt und im Wahlkampf versprochen, es wird keine Steuererhöhungen geben. Steuererhöhungen sind Sabotage am Aufschwung. Und erst am 28. November, das muss man einfach auch noch mal heute hier erwähnen, hat der Bundesfinanzminister Christian Lindner beim Zentralverband des Deutschen Handwerks gesagt, wir sind in der Vorweihnachtszeit, fürchtet euch nicht. Man muss das noch mal wiederholen, weil das ist erst vor 4 Tagen gesagt worden. Und Sie lachen. Aber die Menschen da draußen lachen nicht, weil sie greifen mit ihrer Tasche, mit ihren Händen tief in die Taschen, tief in die Geldbeutel der Menschen und nehmen das hart Ersparte weg. Das ist die Wahrheit. Wenn Sie hier lachen, lachen draußen überhaupt niemand mehr, wenn Sie nämlich kalt enteignet werden. Und zwar von der FDP und dem Bundesfinanzminister Christian Lindner, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das ist quasi ein Kleben in den Geldbeutel der Menschen im übertragenen Sinn, wenn Sie das verstehen, vielleicht in dem Wording.
Herr Kollege, eine Zwischenfrage zulassen?
Selbstverständlich gerne.
Bitte sehr.
Herr Kollege Brehm, ich bin, muss ich bekennen, großer Bewunderer der bayerischen Tradition, auch im Bierzelt politische Reden zu halten und habe auch großen Anteil daran, dass es Ihnen regelmäßig gelingt, ausgerechnet in der trockenen Steuerpolitik diese gute bayerische Tradition sogar in den Plenarsaal des Deutschen Bundestages zu tragen. Herzlichen Glückwunsch dafür. Früher war es so, dass die Union, wenn das Bundesverfassungsgericht bestimmte Dinge verlangt hat, zumindest noch ein bisschen zugehört hat, spielt bei Ihnen gar keine Rolle mehr beim Thema Erbschaftssteuer jetzt. Aber ich will Sie etwas anderes fragen. Das Jahressteuergesetz wird im Bundesrat behandelt werden und die B-Länder-Seite, die unionsgeführten Landesregierungen, haben 3 Themen aus dem Jahressteuergesetz aus 142 Seiten angemeldet für den Vermittlungsausschuss. Und oh Wunder, das von Ihnen gerade angesprochene Thema mit großem Getöse, nämlich das Thema der Bewertung für die Zwecke der Erbschaftssteuer, wurde von der Unionsseite für den Vermittlungsausschuss nicht angemeldet. Es wird also im Bundesrat akzeptiert werden. Und ich würde von Ihnen jetzt einfach gerne wissen, wie es sein kann, dass Sie dieses Thema hier riesengroß skandalisieren und dort, wo die Wahrheit auf dem Platz liegt, wo die Union mitreden kann, es noch nicht einmal für eine weitere Beratung angemeldet wird. Herr Kollege, haben Sie dafür eine Erklärung?
Lieber Herr Kollege Tomka, herzlichen Dank, dass Sie mir noch einmal die Gelegenheit geben, hier ein bisschen auszuführen. Also verfassungsrechtlich geboten kann man diskutieren, aber es ist, das habe ich gestern auch, ist überhaupt keine Frage, habe ich gestern auch gesagt, es geht ja darum, den gemeinen Wert der Immobilie darzustellen. Also da brauchen Sie mir keine Nachhilfe geben. Aber es ist nicht, aber es ist auch nicht verboten, die Freibeträge anzuheben. Und Sie haben das nämlich angekündigt, auch der Bundesfinanzminister hat es angekündigt, die Freibeträge anzuheben, und passiert ist gar nichts. Und wenn Sie es fragen im Bundesrat, dann empfehle ich Ihnen den Antrag des Freistaats Bayern mit nämlich genau dieser Sache, Erhöhung der Freibeträge. Und wenn Sie es ernst meinen würden als FDP, dann würden Sie diesen Antrag des Freistaats Bayern im Bundesrat auch zustimmen. Und dann hätten wir auch das Thema erledigt, Erhöhung der Werte, Erhöhung der Freibeträge. Das wäre mit uns in Ordnung. Wir haben zusätzlich noch die Frage der Regionalität und der Regionalisierung der Erbschaftssteuer mit eingebracht. Also ich denke, wenn Sie das ernst meinen, dann können wir das miteinander umsetzen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Also wir können in diesem Jahressteuergesetz aufgrund der drei Faktoren, die ich genannt habe, also keine Verfassungsmäßigkeit, viel zu viel Bürokratie und auch die Frage mit der Erbschaft- und Schenkungssteuer nicht zustimmen. Auch wenn ich nicht verschweigen will, dass einige Punkte umgesetzt worden sind, die für sich gesehen in Ordnung sind. Homeoffice-Pauschale, eine Idee übrigens der CSU. Danke, dass Sie das bestätigen. Ja, da brauchen Sie nicht. Sie haben das letzte Mal dagegen fast sogar geredet. Wir als CDU/CSU haben das ins Rennen gebracht. Verlängerung der Sonderabschreibung für den Mietwohnungsneubau, auch eine CDU/CSU-Idee. Die haben Sie letzte Mal auch kritisiert, würde die Reichen nur reicher machen. Jetzt setzen Sie es um. Eine späte Erkenntnis, aber auch in Ordnung. Aber was natürlich nicht dabei ist, was Sie immer angekündigt haben zu tun, die Doppelbesteuerung, die künftige bei den Renten zu beseitigen, Modernisierung der Unternehmensbesteuerung und das Vorziehen der kalten Progression auf 2022. Deswegen können wir diesem Gesetz nicht zustimmen. Wir lehnen dieses Gesetz ab. Sie machen als Ampel die Menschen Tag für Tag ärmer in unserem Land. Und dagegen wehren wir uns mit aller Entschiedenheit. Herzlichen Dank.
Stefan Schmidt hat das Wort für Bündnis 90 Die Grünen, mit Mikro sogar, muss gar nicht weiter dazwischen rufen.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, massiv gestiegene Energiepreise, hohe Inflation, ein unstillbarer Durst nach Öl und Gas, Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine wirft lange Schatten. Mit dem Jahressteuergesetz nehmen wir die Krisen ganz gezielt in den Fokus. Wir entlasten nicht nur die breite Bevölkerung, die Unternehmen, die Kommunen. Wir geben auch erneuerbaren Energien noch mal einen kräftigen Schub. Ich behaupte, wir haben das Jahressteuergesetz zu einem echten Entlastungspaket 4 gemacht. Besonders freue ich mich über unsere Beschlüsse zur Photovoltaik. Es wurde an einer Stelle schon angesprochen. Menschen mit Photovoltaikanlagen auf dem Dach, die leisten einen unverzichtbaren Beitrag zur Energiesicherheit und Energiewende. Deswegen ist es längst an der Zeit, dass wir sie von steuerlichen und bürokratischen Hürden entlasten und befreien. Wer eine Anlage auf dem Dach hat, muss keine Einkommensteuer, keine Gewerbesteuer, keine Umsatzsteuer bezahlen. Und wir Grüne haben erreicht, dass die Erträge sogar rückwirkend für dieses Jahr von der Steuer befreit werden. Es profitieren also alle die, die sich in der Vergangenheit für eine Photovoltaikanlage entschieden haben, und alle, die diesem Vorbild nun folgen. Und so werden eigene Anlagen auf dem Dach noch attraktiver. Das ist ein wichtiger Schritt, um uns von der fossilen Abhängigkeit zu befreien. Mit dem Jahressteuergesetz unterstützen wir auch viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beim mobilen Arbeiten, und zwar auch diejenigen, die kein separates Arbeitszimmer zu Hause haben. Wir entfristen die Homeoffice-Pauschale. Wir machen es steuerlich attraktiv, auf das tägliche Pendeln ins Büro zu verzichten. Damit passen wir das Steuerrecht an die moderne Arbeitswelt an und entlasten auch hier die Menschen. Und auch für Kommunen und den öffentlichen Sektor haben wir etwas rausgeholt, unsere Städte und Gemeinden, auch die Forschungslandschaft. Sie leiden extrem unter der aktuellen Krise. Deshalb haben wir entschieden, dass wir die Übergangsregelung in § 2b der Umsatzsteuer, des Umsatzsteuergesetzes zu verlängern. Heißt im Klartext, wir befreien hier an dieser Stelle Dienstleistungen der öffentlichen Hand für zwei weitere Jahre bis Ende 2024 von der Umsatzsteuer. Damit verschaffen wir uns Zeit, um rechtliche Unklarheiten zu beseitigen und geben den Machern vor Ort die steuerliche und bürokratische Atempause, die sie jetzt brauchen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben aus einem guten Gesetzentwurf ein echtes Entlastungspaket 4 gemacht. Wir entlasten die breite Masse, die Bürgerinnen und Bürger, die Unternehmen, die Kommunen. Wir schieben die Energiewende an. Mit den Beratungen zum Jahressteuergesetz haben wir als Fortschrittskoalition wieder mal gezeigt, wir haben den Mut, um wichtige Weichen zu stellen und das Land erfolgreich aus der Krise zu führen. Dafür herzlichen Dank. Herzlichen Dank für die guten Beratungen.
Herr Kollege?
Dank an die Kolleginnen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und das Bundesministerium
und
für Finanzen.
Ihnen auch vielen Dank für die
Rede.
Tim Düsseldorf hat das Wort für die SPD-Fraktion.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, zunächst einmal möchte ich mich dem Dank noch einmal anschließen. Das waren wirklich aufreibende Verhandlungsrunden. Wir haben 18 Stück an der Zahl miteinander auch verbringen dürfen. Wir haben, glaube ich, eine Menge von wichtigen Themen diskutiert und das Ergebnis kann sich heute sehen lassen. Also vielen Dank noch einmal an die beiden Ampelfraktionen und an meine Co-Berichterstatterin. Der Kollege Dahlrup hat es schon angekündigt. Ich darf heute auch noch mal was zur PV-Anlage sagen. Habe das auch in meiner letzten Rede schon getan. Wäre ich jetzt der Kollege Lindner, würde ich sagen, wir entfesseln die Freiheitsenergien. Ich begnüge mich aber damit, dass wir PV-Anlagen einfach mal attraktiver machen. Drei Punkte dabei. Wir machen die Ertragssteuer frei bis Anlagen bei 30 kW. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil wir bisher immer Anlagen so zwischen 7 und 15 kW haben. Der Grenzwert war bei 10. Das ist also ein ganz wichtiger Punkt, dort für Entlastung auch zu sorgen. Ein zweiter Punkt ist der Nullsteuersatz in der Umsatzsteuer, der, glaube ich, ganz, ganz viele Menschen von der Bürokratie befreit. Bisher haben sie die Entscheidung, entweder ich gehe in die Kleinunternehmerregelung, bekomme aber meine Umsatzsteuer nicht zurück bei der Solarenergie. Das ist besonders Nachteil bei der Anschaffung, weil so eine Anlage kostet gut und gerne mal 30.000 Euro. Und dann 6.000 Euro einfach zu verzichten, das ist besonders schade. Oder andererseits, ich mache die Umsatzsteuer, bekomme sie in der Anschaffung zurück, aber muss dann irgendwie alle zwei Monate die Umsatzsteuer auch anmelden. Das ist besonders viel Bürokratie. Hier sorgen wir für Anreize, in die Kleinunternehmerregelung zu wechseln, ohne finanzielle Nachteile. Das ist auch, glaube ich, noch mal ein ganz wichtiger Punkt. Und der dritte Punkt ist, dass wir den Lohnsteuerhilfevereinen auch erlauben, da in dem Thema zu beraten. Das ist, glaube ich, auch noch mal eine Abrundung der ganzen Angelegenheit. So wird es deutlich attraktiver und einfacher für Menschen, sich eine PV-Anlage aufs Dach zu setzen. Dennoch möchte ich jetzt auch noch mal was zur Union sagen, weil mich das in der Debatte doch sehr geärgert hat. Herr Brehm hat davon gesprochen, dass wir in unserem Gesetz unstimmig sind. Ich hatte eher den Eindruck, dass Sie in Ihrer Argumentation unstimmig sind. Frau Tillmann hat als erstes gesprochen und hat die ganze Zeit davon gesprochen, wir entlasten und gefährden die Schuldenbremse. Die Hälfte der Redezeit war irgendwie eine Gefahr für die Schuldenbremse. Sie haben ein paar Minuten später davon gesprochen, dass wir die Steuern so exorbitant erhöhen, dass wir viel mehr Einnahmen haben, dass der Staat da in die Taschen greift. Sie müssten sich schon noch mal entscheiden, welche Strategie Sie hier in Ihrer Redewende anwenden, weil das wäre doch deutlich plausibler, wenn das auch einen Sinn ergeben würde. Und ein letzter Punkt noch dazu. Wir haben die Diskussion ja gestern schon geführt und anscheinend reicht Ihnen das ja immer noch nicht. Die Immobilienbewertungsverordnung wurde von Ihrem eigenen CSU-Minister Seehofer in die Wege geleitet. Das ist noch mal ganz wichtig zu betonen. Und es ist keine Steuererhöhung der Erbschaftssteuer. Das wäre schön, ist aber mit der FDP nicht zu machen. Darüber können wir noch mal diskutieren. Wir können gerne über die Freibeträge reden, aber nur dann, wenn wir die betrieblichen Vermögen endlich anpacken und es nicht mehr weiter zusehen, dass hier Milliarden von Erben jedes Jahr an dem Staat vorbeigehen. Das ist die wirkliche Gerechtigkeitslücke und dafür werden wir uns weiterhin einsetzen. Ich bitte um Ihre Zustimmung. Vielen Dank.
Und ich schließe die Aussprache und wir kommen zur Abstimmung über den von der Bundesregierung eingebrachten Entwurf eines Jahressteuergesetzes 2022. Der Finanzausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 19/4729 den Gesetzentwurf der Bundesregierung auf Drucksache 19/3879 und 19/4229 in der Ausschussfassung anzunehmen. Die Fraktion der AfD hat beantragt, über den Gesetzentwurf in der Ausschussfassung getrennt abzustimmen, und zwar zum einen über die Artikel 29 und 40 des Gesetzentwurfs, Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes sowie des Gesetzes zur Einführung eines Energiekrisenbeitrags nach der Verordnung der EU 2022-1854 und zum anderen über den Gesetzentwurf im Übrigen. Ich rufe also zunächst auf die übrigen Teile des Gesetzentwurfs in der Ausschussfassung. Ich bitte diejenigen, die die übrigen Teile des Gesetzentwurfs in der Ausschussfassung mit ihrem Ja versehen wollen, um das Handzeichen. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Der Gesetzentwurf, die übrigen Teile des Gesetzentwurfs sind angenommen. Zugestimmt haben die Koalitionsfraktionen. Dagegen gestimmt hat die Unionsfraktion. Enthalten haben sich Linke und AfD. Ich rufe, bitte? Doch nicht? Okay, die AfD korrigiert ihr Abstimmungsverhalten und hat zugestimmt. Ich rufe nun auf die Artikel 29 und 40 in der Ausschussfassung. Die Fraktion der AfD hat hier namentliche Abstimmung verlangt. Sie haben dafür jetzt 20 Minuten Zeit. Die Abstimmung erfolgt in der Westlobby. Unmittelbar nach Eröffnung der namentlichen Abstimmung werden wir noch weitere Abstimmungen durchführen. Deswegen bitte ich die Kolleginnen und Kollegen, nicht alle den Saal zu verlassen, sondern im Gegenteil im Saal noch hier zu bleiben. Die Schriftführerinnen und Schriftführer haben die vorgesehenen Plätze eingenommen. Dafür bedanke ich mich sehr. Also sind die Urnen besetzt. Und ich eröffne die namentliche Abstimmung über den Gesetzentwurf der Bundesregierung. Die Abstimmung werden wir schließen um 13:07 oder 8, je nachdem. Das werden wir dann schauen. Das bevorstehende Ende wird Ihnen dann hier noch einmal bekannt gegeben. Jetzt kommen wir zur Beschlussempfehlung des Finanzausschusses zu dem Antrag der Fraktion der AfD mit dem Titel Tarifmäßig bei Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft, die Tarifermäßigung, Entschuldigung, bei Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft fortführen. Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 3772 den Antrag der Fraktion der AfD auf Drucksache 2535 abzulehnen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Das sind die Koalitionsfraktionen, die Linke und die Union. Wer stimmt dagegen? Das ist die AfD-Fraktion. Gibt es Enthaltungen? Das ist nicht der Fall. Dann ist die Beschlussempfehlung angenommen. Und wir kommen zur Beschlussempfehlung des Finanzausschusses zu dem Antrag der Fraktion der AfD mit dem Titel Fehlender Vertrauens- und Rechtsschutz bei der Besteuerung von Photovoltaikanlagen und Blockheizkraftwerken. Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 3623 den Antrag der Fraktion der AfD auf Drucksache 2617 abzulehnen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Das sind die Koalitionsfraktionen, die CDU, CSU und die Linke. Wer stimmt dagegen? Das ist die AfD-Fraktion. Gibt es Enthaltungen? Das ist nicht der Fall. Dann ist die Beschlussempfehlung angenommen. Weitere Abstimmungen zu diesem Tagesordnungspunkt werden wir nach Tagesordnungspunkt 34 durchführen. Jetzt rufe ich auf den Tagesordnungspunkt